Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
Hast du dich schon mal bei Bildern von oder mit vielen kleinen Löchern oder Mustern extrem unwohl gefühlt? Ja, dann ist diese Folge auf jeden Fall was für dich. Und wenn du sagst, nein, dann auch, denn so erweiterst du auf jeden Fall deinen Blick und dein Verständnis für Menschen mit Ängsten. Also viel Spaß bei dieser Folge. Und genau darum geht es heute, um Angst vor kleinen Löchern oder Mustern. Und das nennt sich Trypophobie. Also Betroffene empfinden eine sehr starke Abneigung oder auch Angst gegenüber Ansammlungen kleiner Löcherpunkte und Muster. Und tatsächlich, wenn man betroffen ist, dann stellt man das sehr, sehr schnell fest, so, oh, das kommt einem ja ganz schön oft im Alltag vor und irgendwie entgegen. Aber wenn man nicht betroffen ist, dann denkt man sich erstmal so, hä, wo sieht man das denn? Und ich will euch einfach mal ein paar Beispiele nennen, wo man im normalen Alltag damit konfrontiert ist. Zum Beispiel bei Schwämmen, Schaum, bestimmte Früchte, technische Gegenstände. Ich sitze zum Beispiel hier jetzt gerade vor einem Podcast-Mikro und sehe nur das Mikro an und denke mir, ja, da sind schon ganz viele Löcher. Dann habe ich so einen Stoffschutz davor. Auch der Stoffschutz hat so kleine, ganz viele kleine Löcher. Und das ist jetzt nur das, wo ich jetzt gerade drauf gucke. Also es gibt wirklich viele, viele, viele Dinge, wo das vorkommt. Auch bei Insektenfraß, Wunden, also wirklich viele, viele verschiedene Sachen, wo das drauf, wo es drauf zutrifft. Und was passiert denn dann bei Menschen, die unter Trypophobie leiden und die halt solche Dinge irgendwie im Alltag sehen oder auch nur auf Bildern sehen oder irgendwo im Internet oder sowas sehen? Da passieren physische, also körperliche und psychische Reaktionen. Was kann das zum Beispiel sein? Also das kann sein, dass Betroffene mit Ekel reagieren, dass sie eine Gänsehaut bekommen, dass ihnen übel wird, dass sie Angst bekommen, dass sie Panik oder auch Panikattacken bekommen, dass sie schwitzen, dass sie Herzklopfen bekommen, dass sie vielleicht auch einen Juckreiz, ein Zittern, ein Unwohlsein haben, manchmal auch Augenschmerzen oder auch so visuelle Wahrnehmungsstörungen. Also ja, einfach viele Dinge, die wir generell von Angst kennen, also generelle Angstreaktionen von unserem Körper, können halt auch in der Trypophobie auftreten und sind somit auch wirklich für viele Betroffene einfach wahnsinnig lebenseinschränkend. Weil ich habe ja gerade schon so ein paar Sachen aufgezählt und gucke mich jetzt hier nur um und denke mir, ja, krass, ich habe wirklich viele Dinge, die hier liegen, die so darauf zutreffen könnten. Hier zum Beispiel, wenn ihr Kinder habt, ich gucke hier gerade auf eine Toni-Box, wo vorne irgendwie auch so ein Lochmuster drin ist. Dann habe ich hier so eine kleine Box stehen, zum Musik hören. Und da sind auch ganz, ganz viele. Also deswegen, es ist Wahnsinn, wie viele Dinge das gegebenenfalls betrifft. Es ist aber auch so, dass nicht jeder Betroffene wirklich bei sozusagen jedem Muster eine Reaktion zeigt, sondern da gibt es durchaus dann auch nochmal Unterschiede. Es wird so ein bisschen diskutiert, ist Trypophobie eine echte Phobie? Also Trypophobie ist nicht im ICD-10 registriert, also das ist die Klassifizierung von psychischen Erkrankungen. Das heißt, man kann quasi danach lesen, welche psychischen Erkrankungen gibt es, die aktuell gelistet sind und wie diagnostiziert man die sozusagen. Das kann man, also in so ganz platt gesagt, das kann man darin nachlesen. Es ist halt für Fachleute und im ICD-10 ist die Trypophobie nicht gelistet, das heißt, sie würde unter spezifische Phobien fallen. Es gibt noch das DSM, das ist noch ein anderes Klassifizierungs, Nachschlagewerk und da würde es dann unter Angststörungen fallen. Das heißt, ob im Einzelfall wirklich eine Trypophobie als Phobie zählt oder vielleicht als Angststörung zählt, liegt dann wirklich an den einzelnen Symptomen, die die Betroffenen zeigen und das muss sich halt detailliert dann wirklich angeschaut werden. Es gibt auch noch so ein bisschen Unsicherheiten bei der Ursachenforschung. Also es gibt verschiedenste Ideen sozusagen, was die Ursachen sein könnten von dieser speziellen Phobie. Aber es ist noch nichts, also es gibt eigentlich nichts, wo man sagt, ja, das ist es auf jeden Fall, sondern es lässt sich alles so ein bisschen widerlegen. Es macht zwar irgendwie vieles Sinn, aber es gibt einfach noch nicht die eine Ursache oder auch mehrere. Also es gibt einmal eine Idee sozusagen, dass es evolutionsbiologisch belegt ist, diese Angst, dass es sozusagen darum geht, dass man geschützt oder gewarnt wird vor bestimmten Erkrankungen, zum Beispiel durch Hautausschläge, weil halt diese Muster oft aussehen wie Hautausschläge. Das ist so eine Sache, die sozusagen diskutiert wird. Und dann gibt es aber auch noch Diskussionen bezüglich Gifttieren, Schlangen, Spinnen und Insekten, dass es da irgendwie Gemeinsamkeiten gibt. Wie gesagt, das ist alles noch nicht so hundertprozentig. Es sind alles bisher Vermutungen, was es irgendwie sein könnte, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich läuft es so ein bisschen darauf hinaus, dass es wirklich so eine Art Warnung von unserem Körper ist vor Infektionskrankheiten oder Parasiten. Genau. Wie viele Menschen sind denn jetzt nun betroffen? Also es ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil man glaubt, dass es da eine große, große Dunkelziffer gibt. 2017 habe ich irgendwo gelesen, ist ein Film veröffentlicht worden, wo ein Schauspieler, ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich dann auch der Haupt Charakter in dem Film war oder so eine Nebenrolle, aber ich glaube, es war sogar ein Hauptcharakter, der tatsächlich diese Erkrankung hatte und dadurch ist dann im Internet sozusagen für viele Betroffene so eine große Welle losgegangen in Form von, was? Du hast das auch und der hat das auch und wow, 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 weil ganz viele gedacht haben, ewig, sie hätten das einfach nur alleine und irgendwie kein anderer hätte das, nur man selbst und das ist eh immer Quatsch, das kann ich euch schon mal sagen. Aber dieses Gefühl wurde da sozusagen ein bisschen aufgesprengt. Man musste sich nicht mehr so alleine fühlen. Dann haben sich schon einige auch quasi gemeldet, dass sie halt auch darunter leiden. Aber man kann nicht sagen, dass es so und so viele Leute gibt, die davon betroffen sind, weil es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Aber laut den Schätzungen, die es so gibt, sagt man, und das finde ich persönlich schon ziemlich krass, 15-20% der Menschen haben zumindest leichte Reaktionen. Was heißt das? Das heißt, wenn man jemandem Bilder zeigt von so durchlöcherten Mustern, dann haben Menschen darauf Reaktionen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man sich jetzt solche Bilder anschaut und man zeigt zum Beispiel leichte Reaktionen, dann kann das ja zum Beispiel sein, so ein Schauder geht irgendwie durch den Körper oder es juckt einen irgendwie mal ganz kurz oder so. Also es können ja auch so Symptome sein, die irgendwie ganz kurz passieren und dann ist es quasi wieder okay. Die würde man natürlich nicht unter einer offiziellen diagnostizierten Störung einordnen. Deswegen ist da jetzt so ein bisschen die Frage, was zählt unter diese 15-20%, weil, ne, wie gesagt, leichte Reaktionen. Und für eine leichte Reaktion wird man halt keine Diagnose stellen, weil es in der Diagnostik wirklich darum geht, wie ist die Belastung, die du hast. Also wie schränkt das deinen Alltag ein? Wie geht es dir damit? Und das heißt, wenn man jetzt so eine ganz leichte Reaktion hat, dann würde man halt die Diagnose gar nicht stellen. Trotzdem Das muss man sich mal vorstellen, 15 bis 20% der Menschen, das ist halt echt wirklich wahnsinnig viel. Und das glaube ich, also das ist auch einfach immer noch so, auch nach diesem Film, oftmals wird es verschwiegen oder es wird einfach nicht ernst genommen. Und man muss halt wirklich in der therapeutischen Arbeit das so ein bisschen einteilen sozusagen in, es ist so ein bisschen unangenehm oder es ist wirklich einschränkend. Also natürlich dürft ihr auch, wenn ihr sagt, boah, es ist so ein bisschen unangenehm, ich kann noch alles machen und es schränkt mich jetzt nicht extrem ein, aber es ist unangenehm, auch dann dürft ihr euch natürlich Hilfe holen. Es muss sich keiner irgendwie damit zufrieden geben, ach, es ist ja nur ein bisschen unangenehm. Nein, ihr dürft euch Hilfe holen, aber es wird wahrscheinlich dann nicht diagnostiziert werden, sondern ihr bekommt dann so ein paar Tools und ein bisschen Unterstützung an die Hand, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Genau, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es jetzt? Das ist ja, denke ich mal, auch noch wirklich interessant. Also grundsätzlich ist es so, dass kognitive Verhaltenstherapie, Konfrontationstherapie, so die Sensibilisierung gute Methoden sind. Ich arbeite ja immer mit EMDR. Und EMDR ist ja ein Traumatherapieverfahren. Das Verfahren ist eigentlich für posttraumatische Belastungsstörungen, aber ich behandle damit auch eigentlich so gut wie immer Ängste und somit auch diese Phobie. Und es ist eine Möglichkeit. Warum ist es eine Möglichkeit? Weil bei EMDR versucht man sozusagen diese Angst zu integrieren. Also man kann sich das so vorstellen, dass Erinnerungen aus 4 verschiedenen Teilen sozusagen bestehen. Das heißt, sie bestehen aus einem Bild, sie bestehen aus einer kognitiven Erinnerung, also einem Satz oder so. Dann bestehen sie aus Körperwahrnehmung und sie bestehen aus einem Gefühl. Und diese vier Dinge, die so zusammengehören, die sind, wenn wir Ängste haben, oft so ein bisschen unsortiert. Die sind nicht so aneinander wie ein Puzzle, wie sie vielleicht sein sollten, sondern die sind so ein bisschen durcheinander. Und mit EMDR versuchen wir quasi, dieses Puzzle wieder zusammenzusetzen. Und wenn wir dieses Puzzle wieder zusammengesetzt haben, dann ist es sozusagen integriert und dann schaffen wir es, unsere körperliche Reaktion, die wir dann ja oft einfach bei Ängsten haben, besser regulieren zu können, dass wir besser damit umgehen können. Und das ist natürlich sozusagen Sinn und Zweck und Ziel von dieser Methode, also von EMDR. Und ja, ich kam jetzt auf dieses Thema für diese Folge, weil ich tatsächlich in den letzten Monaten eine Klientin hatte, die mit dieser Phobie gekommen ist und wo wir wirklich mit EMDR gute Schritte gehen konnten. Also sie kam sehr, sehr, sehr belastet. Also nicht so ein bisschen, sondern wirklich sehr. Und wir konnten diese Belastung wirklich senken. Also ich arbeite ja ganz oft mit so Stressskalen, wo die Menschen sich dann erstmal so ein bisschen einordnen können. Und das ist dann bei mir immer von 0 bis 10. 0 ist, ich bin total entspannt. 10 ist maximaler Stress. Und sie hat wirklich gesagt, sie ist bei 8. Sie ist bei 9 oder 10, wollte ich sagen. Sie ist bei 9 oder 10. Und und jetzt nach den, jetzt hatten wir, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube 4 oder 5 EMDR-Sitzungen und jetzt ist sie aktuell auf der Skala, fühlt sie sich belastet, 2. Also 0 ist quasi komplett entspannt, entspannter geht gar nicht und sie ist bei 2 und sie war vorher auf 9 oder 10. Und das fand ich wieder so Wahnsinn, wie einfach EMDR da toll helfen und unterstützen kann. Deswegen kann ich auch nur für euch sagen, wenn ihr merkt, das ist für euch eine Belastung, wenn ihr merkt, das hindert euch einfach am Leben, das hindert euch komplett in eurem Alltag, dann lasst euch helfen, holt euch Unterstützung. Wenn ihr mögt von mir, ihr könnt euch immer ein kostenfreies Kennenlerngespräch bei mir buchen, den passenden Link findet ihr immer in den Shownotes. Oder ihr guckt euch ein bisschen auf meiner Homepage um. Ihr könnt mir auch über meine Homepage über WhatsApp schreiben, wenn das für euch eine gute Möglichkeit ist. Sonst könnt ihr mir auch immer gerne eine Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt oder so. Also meldet euch gerne, ihr müsst damit wirklich nicht alleine sein und ihr müsst das auch nicht einfach durchhalten und dann wird es schon irgendwann besser oder so. Nein, nehmt das wirklich selbst in die Hand und tut was für euch, damit es euch besser geht. Also genau, ihr dürft da gut auf euch achten und ja, euch Gutes tun und euch Unterstützung suchen. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Gegebenenfalls mache ich nochmal was Ausführlicheres oder ja, es gibt nochmal ein bisschen mehr Infos rund um das Thema, was man vielleicht auch noch selber tun kann oder so. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mittlerweile kann man ja auch hier bei Spotify Kommentare hinterlassen. Also wenn ihr da noch Fragen habt, gerne her damit. Ich nehme das gerne entgegen. Und ja, dann sage ich jetzt erstmal tschüss und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Und denkt dran, den Podcast zu bewerten. Nehmt euch vielleicht gerade den Moment. Es geht ganz, ganz schnell. Einfach ein paar Sterne hier lassen. Das unterstützt den Podcast und freut mich natürlich mega. Und genau, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüssi!